Also, eine Predigtreihe, habe ich gesagt, die sich ein bisschen bis Ostern hinzieht, mit Unterbrechungen. Letztes Mal haben wir über das Thema, was ist das Evangelium, nachgedacht. Mir war wichtig, darauf hinzuweisen, oder, dass wir auf gute Informationen angewiesen sind. Fake News ist dieses neue deutsche Wort, was alles in den Medien ist, dass das Evangelium keine Falschmeldung ist, keine Erfindung, sondern eine wichtige und zentrale Wahrheit von unserem Leben, auf die wir uns auch verlassen können. Heute geht es mir um die Frage, überflüssig und veraltet, warum brauchen wir das Evangelium? Und ich möchte gerne sozusagen ein Stück weit das vertiefen und auch fortführen, was wir letzten Sonntag angefangen haben. Aber wenn man letzten Sonntag nicht da war, kein Problem, du wirst es auch sonst verstehen. Ich denke, so die Ausgangslage, dass wir gute Nachrichten brauchen, dass wir Nachrichten von guter Qualität brauchen, das ist uns allen klar, oder? Das fängt beim Fahrplan der SBB an, über gute Kochrezepte, über verlässliche Zeitungsinformationen, Qualitätsjournalismus. Wir brauchen gute, wahre Aussagen in unseren Beziehungen, das ist klar. Aber brauchen wir denn heutzutage überhaupt noch das Evangelium? Ich denke, dass es keine rhetorische Frage ist. Denn das Evangelium hat ja einige Jahre auf dem Buckel. Oder wir schreiben das Jahr 2017. Und die Frage stellt sich, ist denn das Evangelium überhaupt noch zeitgemäß? Was hat sich denn alles verändert in diesen 2017 Jahren? Wahnsinnig viel, oder? Also, wir haben ja mehrere Revolutionen hinter uns. Hab mir heute Morgen überlegt, Jesus, wenn der Bibel lesen wollte, was hat er gemacht? Oder? Da gab's wahrscheinlich in den Synagogen Schriftrollen, die vorgelesen wurden. Da hat man sich die Sachen auswendig gemerkt. Heute kannst du auf deinem Smartphone mehr Informationen abrufen, als es wahrscheinlich in Israel zur damaligen Zeit überhaupt gegeben hat. Und warum soll das, was damals passiert ist, eine Botschaft, die damals entstanden ist, noch Bedeutung haben für unser Leben? Wir haben doch solche Fortschritte gemacht in unserer Gesellschaft. Wir können so viele Dinge kontrollieren. Wir können erklären, warum es blitzt und donnert. Ich meine, mir macht, wenn ich so ein richtiges Gewitter erlebe, macht einem der Donner ja schon Angst. Aber ja, man kann sich's erklären. Oder wir haben so viel in den Griff bekommen. Deborah und ich haben diese Woche drüber geredet. Jael hat so eine bakterielle Infektion gehabt. Und das in vergangenen Jahrhunderten sind ja Leute daran gestorben, oder? Und wir haben Antibiotika. Wir sind ja so fortschrittlich, dass wir das im Griff haben. Fiebersenkende Mittel, Schmerzmittel. Wir sind so fortschrittlich. Wir haben auch keine Angst mehr, wenn wir übers Meer fahren, dass die Erde eine Scheibe ist, oder? Und dass wir irgendwo von der Erde runterfallen. Wir haben so viele technische Dinge, die wir kontrollieren können, auch moralisch. Ich meine, was haben wir für Dinge entwickelt? Gerichte, ein eigenes Gesetzbücher, ein Polizeisystem, ein juristisches System, eine Demokratie. Wir sind doch so fortschrittliche Menschen. Brauchen wir da noch Gott, um uns die Welt zu erklären und ein gutes Leben zu führen? Ich glaube, viele Menschen stellen die Frage. Wir könnten auch sagen, ja, brauchen wir das Evangelium denn noch, wenn wir sehen, wie viele religiöse Konflikte im Namen des Glaubens getan werden, oder? Heutzutage ist es abgeflaut, aber Nordirland, Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Das habe ich noch erlebt als Kind, dass in Nachrichten davon erzählt wurde. Heutzutage, ja, sehen wir den Islam oft als Bedrohung, oder? Wo viele Schrecken im Namen des Islam getan werden und viele Muslime fragen, ja, was macht denn der christliche Westen da, oder? Man könnte vielleicht auch fragen, ja, hemmt denn Religion nicht eigentlich unser Leben? nämlich durch diese rigide Begrenzung und Moral, nimmt es nicht die Freude am Leben. Brauchst du denn das Evangelium überhaupt noch? Wir sind doch frei. Wir brauchen uns nicht vorschreiben lassen. Wir wollen ja das Leben genießen. Manche sagen ja, an Gott kann man denken, wenn man alt oder krank ist, oder? Wenn ich alt genug bin, dann, wenn ich begriffen bin zu sterben, dann kann ich mich mit dem Fragen Leben nach dem Tod, aber jetzt will ich hier leben, beschäftigen. Und wir sagen ja schließlich auch, wir glauben nicht mehr an den Weihnachtsmann, oder? Religion ist was für Kinder. Das Christkind und der Osterhase. Gleichzeitig wollen wir spirituelle Erfahrung. Wir merken, wir leben unter einem riesigen Druck, Stress, wir suchen Meditation, aber wir suchen es noch nicht bei Jesus. Brauchen wir noch das Evangelium? Ist das überflüssig und veraltet? Und deswegen ist natürlich die ganz zentrale Frage die ich letzten Sonntag versucht habe zu stellen und auch miteinander mit uns nachzugehen. Wenn wir die Frage stellen, ja, was brauchen wir das Evangelium, müssen wir ja wissen, was ist das Evangelium? Brauchen wir das Evangelium, müssen wir wissen, was ist das Evangelium? Eben, geht's im Evangelium zuerst und vor allem darum, dass es mir Ratschläge gibt für eine gute Lebensführung? Geht's im Evangelium vielleicht darum, einen frommen und moralisch hochstehenden Lebensstil zu pflegen? Ist das das Zentrum vom Evangelium? Ist das Evangelium etwas, was man auswendig lernen kann? So dogmatische Wahrheiten, die Kirche mal formuliert hat und der man zustimmen muss? Ist das der Kern vom Evangelium? Ist das Evangelium, dass man halt an Gott glauben muss oder dass man seinen Nächsten lieben soll? Ist das das Evangelium? Was ist denn das Evangelium? Ich habe zur Vorbereitung dieser Predigt habe ich einen Vortrag von jemand gehört, der hat gesagt, ein Kollege von ihm, ein Professor, der empfiehlt seinen Studenten, in ihrem Studium mal das Evangelium aufzuschreiben. Und zwar damit zu beginnen, es in einem Wort zusammenzufassen, dann in einem Satz, dann in einem Abschnitt und dann auf einer Seite. Das wäre, denke ich, wirklich mal eine gute Übung. Versuch mal, das Evangelium in einem Wort zusammenzufassen. Könnt ihr euch mal kurz überlegen, ihr müsst es nicht laut sagen. Ich denke, natürlich ist das immer erklärungsbedürftig, oder? Wir merken ein Wort, ja, das führt nicht so weit. Also ich würde jetzt sagen, das Evangelium ist Jesus. Das Evangelium ist Jesus. Und zwar geht es im Evangelium im Kern um das, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat und vor allem am Kreuz und bei der Auferstehung. Es geht im Evangelium zunächst mal nicht um mich und das, was ich zu tun habe, sondern im Evangelium geht's zuerst und vor allen Dingen um das, was Gott getan hat in Jesus Christus. Und ich denke, es ist ganz, ganz zentral, dass wir verstehen, dass dieses Evangelium davon spricht, dass wir durch das, was Jesus getan hat, eine neue Beziehung zu Gott bekommen können. Und es ist deswegen so zentral, dass wir auch verstehen, das Evangelium zu unterscheiden von seinen Feinden, von den Feinden des Evangeliums. Dass wir verstehen, das Evangelium zu unterscheiden von den Folgen aus dem Evangelium. Das Evangelium hat Folgen, diese Nachricht, die fordert uns heraus. Dazu sollen wir Stellung beziehen. Das ist nicht nur was wir bejahen sollen oder verneinen, das schon, aber es hat auch Konsequenzen für unser Leben. Aber wir müssen das unterscheiden. Wir dürfen es nicht in einen Topf reinschmeißen. Das Evangelium ist nicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern das Evangelium ist, dass Gott dich geliebt hat vor allem. Das Evangelium ist zunächst mal eine Botschaft über Gott und das, was er getan hat. Das Evangelium ist eine gute Nachricht, aber manchmal deswegen auch eine gefährliche Nachricht, weil sie von dem spricht, wer Gott ist. Und deswegen glaube ich, brauchen wir heute noch das Evangelium. Die Antwort auf die Frage, warum brauchen wir das Evangelium, ist nicht, ja, weil wir eine bessere Welt brauchen. Die Antwort ist nicht, weil wir dann wissen, was wir zu tun und zu lassen hätten. Sondern die Antwort ist, die erste Antwort ist, weil uns das Evangelium die Augen öffnet für Gott und für das, was er für uns getan hat. Wir brauchen das Evangelium, diese Nachricht von Jesus Christus, weil das eben kein zufälliger Tod war, der damals geschehen ist, sondern weil Gott mit diesem Tod etwas aussagen wollte, den geplant hat, dafür war, dass Jesus am Kreuz stirbt. Er wollte das. Jesus sagt ja, wenn es nicht dein Wille ist, dann lass es bitte vorübergehen. Betet ja Jesus. Und dann stirbt er am Kreuz. Also war es der Wille des Vaters. Jesus ist nicht unter die Räder des Judentums und der Römer gekommen. Sondern er ist auch nicht gescheitert an seinen großen Ansprüchen. Oder am Verrat der Jünger. Sondern er ist am Kreuz gestorben, damit er uns die Augen öffnet für Gott. Und das Evangelium spricht von dem, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Und ich glaube, Gott zu verstehen, ist doch nicht einfach. Jeder von uns wächst mit irgendeiner Vorstellung von Gott auf, den wir vielleicht durch unsere Kultur geprägt haben, die wir durch unser Verständnis von Kirche, von Christentum bekommen haben. Und ich finde es wichtig, dass wir das Evangelium nicht zunächst mal damit gleichsetzen, oder? Das Evangelium ist nicht, geh in die Kirche und lies die Bibel. Oder lüge nicht. Das Evangelium ist die Botschaft, die uns überhaupt zur Kirche macht. Das Evangelium ist die Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat. Und wir brauchen das Evangelium, weil es uns die Augen öffnet für Gott. Dass Gott ja gut ist, dass Gott uns liebt, das ist doch nicht selbstverständlich. Wenn man in die Religionsgeschichte schaut, dann gibt's durchaus Bilder von Gott, auch zeitgenössische Religionen, oder? Wo man gesagt hat, ja, Gott muss man besänftigen. Oder Gott muss man gut stimmen. Gott muss man beeinflussen. Dass Gott gut ist, ist ja nicht selbstverständlich. Dass Gott sich festlegt, dass er sagt, ich bin liebevoll, barmherzig, gnädig und vergebe und darauf kannst du dich verlassen, das ist ja nicht garantiert. Im Islam heißt es, Allah verwirft, wen er will und nimmt an, wen er will. Deswegen wusste auch Mohammed nicht sicher, ob er eines Tages bei Allah ist, obwohl er sich Mühe gegeben hat. Aber es gibt keine Heilsgewissheit im Islam. Dass Gott gut und liebevoll und barmherzig und geduldig und gnädig ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Dass Gott Erbarmen mit uns hat, dass es ihm nicht egal ist, wenn jemand krank ist oder leidet, sondern dass er mitfühlt. Das ist nicht in jeder Religion so. Und das Evangelium öffnet uns die Augen für einen Gott, der nicht nur auf Distanz bleibt, der nicht nur zuschaut, der nicht nur sagt, ich bin der Schöpfer dieser Welt und jetzt guckt mal, was er daraus macht. Das Evangelium ist die Botschaft, die uns die Augen dafür öffnet, dass Gott immer noch voller Liebe dieser Welt zugewandt ist. Das Evangelium ist die Botschaft von Gott, dass er uns liebt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, das ist keine harmlose Liebe. Ja, wenn wir über Liebe reden, dann gibt es so viele Missverständnisse. Keine billige Schwamm-drüber-Liebe. Das heißt nicht, dass Gott nicht heilig ist. Das heißt nicht, dass Gott nicht zornig werden kann. Aber wir müssen den Zorn Gottes ja richtig verstehen und die Heiligkeit Gottes. Oder? Es wäre falsch zu sagen, in der Bibel heißt es, Gott ist Liebe, im ersten Johannesbrief. Wir lesen aber nirgendwo, Gott ist Zorn. Gott ist zornig, ja. Aber Gottes Liebe hat seinen Grund in seinem eigenen Wesen. Gott liebt, weil er ist. Und Gott zürnt, weil ich bin. Steht ihr? Gott will die Sünde nicht, will das nicht, was unsere Welt kaputt macht. Er ist nicht damit einverstanden, dass wir uns von ihm abwenden. Er kann nicht Gemeinschaft mit Menschen haben, die ihn ablehnen, die ihn nicht suchen, die ihn nicht lieben. Und so ist Gottes Zorn Teil seiner Reaktion, aber nicht Teil seines Wesens. Gott ist Liebe, ja, weil er ist. Gott liebt uns nicht, weil wir so gute Kerle sind oder gute Frauen sind, weil wir verdienstvoll sind, weil wir Palmares haben, weil wir einen guten Lebenslauf haben, weil wir Errungenschaften haben, weil wir viel gespendet haben. Nein, Gott liebt diese Welt. Im Römerbrief heißt, er liebt uns, als wir seine Feinde waren. Und er ist zornig? Weil wir sind. Wir kommen gleich nochmal drauf. Aber Gott liebt uns. Und ich habe euch letzten Sonntag dieses Bild, von diesem Bild erzählt, von Rembrandt. Ich glaube, in Wirklichkeit ist es, glaube ich, 2,5 Meter groß oder so. Ich finde dieses, dass Jesus, ich meine, dieses Bild ist ja entstanden aufgrund von einer Geschichte, die Jesus erzählt hat in Lukas 15. Wo er dieses Bild gebraucht von einem Sohn, der von seinem Vater alles Erbe verlangt, ihm den Rücken zukehrt, weggeht, das Erbe verprasst, am Ende bei den Schweinen landet und dann merkt ihm, als er da Schweinefutter frisst oder nicht mal fressen darf, erinnert sich an seinen Vater und denkt, mein Vater, der bei dem geht es ja sogar den Tagelöhnern, den Dienern besser als mir. Er kam zur Besinnung, heißt es in Lukas 15. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Und dann sagt er, das mache ich nicht mehr. Ich stehe auf, ich gehe nach Hause zu meinem Vater. Und ich schlage vor, stell mich doch als Diener ein, als Tagelöhner. Macht sich auf den Weg. Und dann heißt es hier, und Jesus erzählt diese Geschichte, um uns zu erklären, wie sehr Gott Menschen sucht. Da heißt es hier, der Vater sah ihn schon von Weitem, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, also erhebt ihn wieder in den Familiensohnesstatus und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb, schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot, nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und ich finde, Rembrandt packt das in so ein wunderschönes Bild. Und dieses Bild zeigt uns das Evangelium. Zeigt uns, dass Gott nicht egal ist, wie wir leben, sondern dass er uns liebt, dass er sich nach uns sehnt, dass er Ausschau hält. Merkt ihr, der Vater, der geht dem Sohn entgegen, der nimmt ihn in Arm. Wenn man sieht, wie wunderschöne Gewänder all die anderen auf dem Bild anhaben und nur der Sohn hat da das löchrige Gewand und den nackten Fuß und da ist der Schuh kaputt und durchgelaufen, dann ahnt man was von dem Gegensatz. Ich glaube, Gott zu verstehen ist nicht einfach und deswegen brauchen wir das Evangelium, weil es uns die Augen öffnet für Gott und für das, was er uns getan hat. Aber ich glaube, das Evangelium öffnet uns eben auch die Augen für uns selbst und für das, was wir vor Gott sind. Nämlich, dass wir diese Figur hier sind. Dass wir nicht diejenigen sind, die alles im Griff haben, die alles gut gemacht haben, die Gott immer geliebt und gesucht haben, die seinen Willen getan haben, die ihn in der Beziehung zu ihm gelebt haben, sondern die sich von ihm getrennt haben. Ich bin bei meiner Vorbereitung über einen Text aus Römer 3 gestolpert. Und der Römerbrief ist ja von Paulus geschrieben, einer, der als Pharisäer ausgebildet wurde, als Jude ein, sagen wir mal, Theologiestudium durchlaufen hat, der bei einem anerkannten Gelehrten gelernt hat, der eine Karriere ja vor sich hatte. Und das ist ja einer, der hat, um das mal so zu sagen, in der Bibel gelesen. Oder? Der hatte ein religiöses Leben. Und er denkt darüber nach, was haben denn die Juden Gott zu bieten? Und dann heißt es in Römer 3, Vers 9, wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil? Oder sind wir es nicht? Und die Schlussfolgerung von Paulus aus dem, was er im Kapitel 1 bis 3 geschrieben hat, ist, wir sind es ja ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Also das Evangelium öffnet uns die Augen für das, was wir sind. Und deswegen brauchen wir das Evangelium. Dass wir Gottes Geschöpfe sind, dass er sich danach sehnt, mit uns in einer liebevollen Beziehung zu leben. Dass wir dazu berufen sind, Kind Gottes zu sein. Und dass wir das von Haus aus eben gerade nicht sind. Wir sind seine Geschöpfe. Aber wir werden erst zu seinen Kindern, wenn wir das annehmen, was er uns schenken möchte, wenn wir ihn als Vater annehmen, wenn wir ihn Vater sein lassen. Und dieser Text, der ist ja eigentlich so erschreckend, denn wenn wir, ich denke, der kann auch für uns als Christen sehr erschreckend sein, den Paulus da schreibt und formuliert. Oder? Paulus stellt ja die provokative Frage, sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil? Oder sind wir es nicht? Sind wir was Besseres? Sind wir vor Gott besser gestellt? Sind wir von Natur aus, weil wir Juden sind, Gott wichtiger? Und die Frage können wir uns jetzt ja auch mal als Christen stellen. Sind wir, weil wir in einem christlichen Abendland aufgewachsen sind, weil wir christliche Verhaltensnormen kennengelernt haben, weil wir jeden Tag in der Bibel lesen, sind wir deswegen vor Gott besser? Wenn wir jeden Tag in der Bibel lesen. Wenn nicht, haben wir wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen. Wenn wir gute Taten tun, spenden, sind wir vor Gott nicht besser gestellt als die Muslime. Die wir Zeit ehrenamtlich dafür aufbringen, Jungschar zu machen, Kidstreff zu machen, vielleicht sogar dafür angestellt sind, zu predigen. Sind wir deswegen vor Gott besser? Wenn das stimmt, was Paulus sagt, ist die Antwort nein. Er sagt es über die Juden, die in einer religiösen Gesellschaft gelebt haben, die seinesgleichen nicht kannte, oder in unserer Zeit kennt. Er sagt es über sich als intensiver Bibelleser. Ich bin Gott etwas schuldig. Ja, was bin ich ihm denn schuldig? Ja, Liebe. Mein Leben. Er will mein Vater sein. Also will ich sein Kind sein. Das Evangelium öffnet uns die Augen dafür, dass wir bedürftig sind, dass wir Vergebung brauchen, dass wir eine neue Beziehung zu Gott brauchen, dass wir die nicht von alleine bekommen und uns nicht antrainieren können. Und deswegen brauchen wir das Evangelium. Das Evangelium davon, dass Gott alles für uns getan hat, dass er nicht darauf wartet, dass wir das uns erarbeiten, erfüllen, bringen, dass er uns nicht bewertet. Manchmal höre ich so Aussagen, gerade diese Woche wieder, in einem Video von Martin Scorsese heißt er, glaube ich, dieser Regisseur, der wohl gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ob ich ein guter Christ bin, ich bemühe mich. Kann man sich bemühen, ein guter Christ zu sein? Ich glaube, nein. Ich will ihn nicht lächerlich machen. Ich frage mich nur, wer sagt das dem Mann? Es geht doch nicht darum, dass ich mich bemühe, ein guter Christ zu sein. Es geht darum im Evangelium, dass ich eingeladen bin, Gottes Kind zu sein, eingeladen bin, Vergebung anzunehmen, eingeladen bin, in eine neue Beziehung zu Gott zu treten. Und es öffnet mir die Augen über mich selbst. Ich kann mich ja so viel bemühen. Ich kann mich ja gar nicht selbst rechtfertigen. Wenn wir Gott als Maßstab haben, seine Liebe, seine Güte, seine Heiligkeit, seine Reinheit, seine Wahrheit, dann verliert jeder Mensch dagegen. Und wir werden eines Tages vor Gottes Gericht stehen, nicht vor unserem Gericht. Und dann wird es keine diplomatischen Verhandlungen geben. Und dann werden wir nicht irgendwie unsere guten Werke in die Waagschale werfen und auf der anderen Seite unsere schlechten Werke und dann müssen wir schauen, ob es die Balance hält. Nein! Dieses Bild von Rembrandt bringt das so zum Ausdruck für mich. Die Tür zu Gott steht doch offen. Wer hat diese Geschichte in unserer Gesellschaft verbreitet, im Christentum verbreitet, dass wir uns bemühen müssen und dass wir am Ende dann schauen, ob es langt? Nein. Gott vergibt uns und macht uns zu seinen Kindern. Natürlich ist es entscheidend, dass wir umkehrend, dass wir Buße tun, heißt das, dass wir Vergebung annehmen, dass wir anfangen, mit Gott in einer Beziehung zu leben, dass wir wieder anfangen, mit ihm zu reden. Dass wir in einem Gebet sagen, Herr Jesus, ich verstehe jetzt erst, dass du mich überhaupt liebst und dass ich durch dich das Kind des himmlischen Vaters sein darf, dass ich wieder in Beziehung mit meinem Schöpfer leben darf, dass ich mit dir ins Reine kommen darf, ohne dir was beweisen zu müssen, dass du mich beschenkst mit allem, was du hast, dass du mich zu deinem Kind machst, zu deinem Erbe und so weiter. Dass wir umkehren, dass wir aufhören, unsere eigenen Wege zu gehen und sagen, Vater, zu dir zurück. Wie dieser Sohn in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen, das sind ja eigentlich zwei verlorene Söhne. Der eine, der hat ja auch irgendwie den Eindruck, er hat sich das alles erarbeitet bei seinem Vater und steht da, wenn ich das richtig interpretiere, in diesem Bild einfach im Hintergrund und ist auf Distanz. Der hat ja alles richtig gemacht. Und hat trotzdem nicht begriffen, dass sein Vater ihn einfach einlädt und dass es nicht auf seine Leistung ankommt. Und wir brauchen das Evangelium, weil es uns zeigt, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Wir brauchen diese Information, damit wir uns entscheiden können, damit wir einen neuen Weg gehen können, damit wir auch sehen, wer wir denn eigentlich sind. Und wir brauchen das Evangelium, und das ist das Dritte, weil es uns ermöglicht, in eine neue Beziehung zu Gott zu gehen, zu treten. Ich habe das schon gestreift, aber ich möchte es ganz besonders betonen, oder? Wir müssen da ja nicht stehen bleiben, was wir sind, angesichts der Liebe und Freundlichkeit Gottes. Sondern wir dürfen in eine neue Beziehung zu ihm treten. Und mit Beziehung meine ich wirklich Beziehung, oder? Es geht nicht darum, nur im Kopf irgendwas zu bejahen, sondern im Herzen mit ihm in Verbindung zu treten, mit ihm zu reden, auf ihn zu hören, aus seiner Kraft zu leben, mit ihm zu teilen, von ihm zu lernen, so wie wir das in unseren Beziehungen machen. Das ist die Einladung. Und es ist eben nicht unsere Aufgabe, allen zu beweisen, dass wir bessere Menschen sind. Und es ist auch nicht der Weg zu Gott. Ich habe das letztes Mal gesagt und ich möchte es heute gerne wiederholen. Es gibt so zwei Feinde des Evangeliums. Einmal ist es die Religiosität, oder? Das ist auch schon durchgeklungen in der Predigt. Der Moralismus, dass ich selber bestimmen kann, was gut und richtig ist, dass ich irgendwelche rigide Moralvorstellungen befolge und mich damit zu Gottes Kind mache. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium hat Folgen. Klar lebe ich dann, wenn ich Gottes Kind bin, nicht mehr so, wie ich will. Klar, seitdem ich mit Deborah verheiratet bin, hat sich mein Leben verändert. Beziehungen verändern unser Leben. Oder? Ich bin Schweizer geworden, ich bin in die Schweiz gezogen. Wir haben 2,5 Kinder. Oder 2,88 oder wie viel auch immer. Steht ihr? Es verändert sich doch was. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Ich habe mich verändert durch Deborah. Und die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen und was wir mit unserem Geld machen, das hat sich auch verändert. Und alles hat sich Natürlich gibt's, aber das ist nicht der Grund für unsere Beziehung, sondern unsere Beziehung basiert auf dem Ja, was wir zueinander haben. Und Religiosität, Regeln befolgen, Moralismus, sei das jetzt humanistisch oder christlich gefärbt, ist nicht das Evangelium. Es ist ein Feind des Evangeliums. Und wisst ihr was? Ich ertappe mich immer selbst dabei und deswegen sage ich das ja auch so ehrlich, so deutlich immer wieder, auch dass diese religiöse Variante, oder die liegt uns so im Blut, dass wir anfangen uns zu vergleichen, dass wir sagen, bin ich jetzt der bessere Christ, bin ich der bessere Mensch und so weiter. Das liegt uns so in unserer Natur drin. Ich kann das so offen sagen, weil ich glaube, das geht jedem so. Und wir müssen uns auch immer wieder selber sagen, nein, die Grundlage von Gottes Liebe ist nicht das, was ich getan habe, sondern er liebt mich, weil Gott Gott ist. Nicht weil ich bin, sondern weil er ist. Und der zweite Fehldenken ist ja der Relativismus, oder? Es ist alles nicht so entscheidend, alles kann man aushandeln. Es gibt sowieso keinen Gott, dem ich mich gegenüber zu verantworten habe. Und bei beiden Versionen, beim Moralismus, Gesetzlichkeit und auch bei der Religionslosigkeit, beim Relativismus, wird immer der Mensch zum Zentrum. Oder bin immer ich der Maßstab. Und das war auch bei diesen ganzen Gründen, warum wir das Evangelium nicht mehr brauchen, ist eigentlich immer der Mensch zum Maßstab. Weil wir haben ja so viel Fortschritt gemacht. Wir sind ja, uns ja verbessert. Wir haben doch alles im Griff. Wir haben so viel verstanden. Aber es führt kein Weg daran vorbei, dass irgendjemand uns von außen sagen muss, wer Gott ist und was er von uns will. Was er für uns empfindet. Und dass er uns einlädt, in eine neue Beziehung zu treten. Und wenn wir das Evangelium verstehen, wenn wir diese Botschaft annehmen und aus dieser Botschaft heraus leben, dann haben wir eine neue Beziehung zu Gott und dann erleben wir geistliche Erneuerung, persönlich und auch als Gemeinde. Dann erleben wir eine geistliche Erneuerung, diese Beziehung zu Gott, die verändert unsere Vorstellung von dieser Welt, von der Moral, von unserem Tagesablauf, von unserer Zeit, die revolutioniert unser Denken. Da werden wir dann in der dritten Predigt am 19. März noch ein bisschen drauf eingehen und auch der Andreas Deck, der wahrscheinlich am 26. März predigen wird. Er ist mein Predigt-Backup, falls die Geburt auf einen Samstagabend oder Sonntagmorgen fällt. Er wird über unsere Identität wahrscheinlich predigen, die wir bekommen in Gott. Die neue Identität. Aber ich will das auch hier betonen. Wir brauchen das Evangelium, weil es geistliche Erneuerung ermöglicht. Das Evangelium ist voller Kraft. Voller Kraft zur Freude. Voller Kraft zur Liebe. Voller Kraft zur Versöhnung. Wisst ihr, ich stolper da manchmal drüber, wenn ich diese Früchte des Geistes in Galater 5. Wird ja beschrieben, was der Geist Gottes in unserem Leben bewirken möchte. Dahinter steckt ja die Überzeugung, dass wir Veränderungen an uns selbst, und das ist ja auch ein Teil der guten Nachricht vom Evangelium, dass wir diese Veränderungen nicht selbst bewirken müssen, sondern dass Gott uns die Kraft dazu gibt. Dass er in uns Wohnung nimmt, uns verändert. Dass er uns so sehr liebt und wertschätzt, dass unser Körper zu seinem Tempel wird, zu seinem Wohnort. Und dass er dann in uns unseren Charakter und unsere Wesenszüge verändert. Und die Bibel beschreibt es als Früchte, wie bei Bäumen, oder? Und Paulus sagt, die Frucht des Geistes ist, und jetzt hören wir nur mal die ersten zwei Begriffe. Galater 5, 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude. Liebe, Freude. Das sind die ersten beiden Früchte, die der Heilige Geist hervorbringen möchte. Hey, und wenn uns das Evangelium nicht froh macht, wenn unser Christsein keine Freude ausstrahlt, haben wir dann das Evangelium verstanden? Leben wir wirklich aus dem Evangelium heraus? Haben wir verstanden, wie großzügig, liebevoll Gott ist? Oder leben wir noch unter Druck, weil wir müssen, weil wir nicht dürfen, weil wir sollen? Das letzten Sonntag angedeutet. Stell dir vor, du liest Bibel, weil du dich darauf freust, Zeit mit Gott zu verbringen und seine Meinung zu hören. Aus dem, was er in dieser Welt schon getan hat, zu lernen. Stell dir vor, du betest, weil du Gott dein Herz ausschütten möchtest und nicht, weil du was von ihm brauchst. Steht dir, das Evangelium öffnet die Tür zu einer Beziehung aus Liebe. Stell dir vor, du hilfst bei der Kleidersammlung, nicht weil die Liste gefüllt werden muss, sondern weil wir Verantwortung für diese Welt haben und weil wir dazu berufen sind, zu teilen, großzügig zu sein. Das hat uns ja Jesus vorgemacht. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Und da hat er uns ein Beispiel gegeben. Stell dir vor, du hilfst bei dieser Kleidersammlung, weil du wirklich denkst, hey, die Menschen, die brauchen Hilfe, damit sie nicht nur ums Überleben kämpfen, sondern dass Viorica ihnen auch von Jesus erzählen kann. Und wir machen das als Gemeinde, weil wir ein sichtbares Zeichen von Gottes Liebe setzen. Nicht nur, weil wir ein soziales Anliegen haben. Stell dir vor, du hilfst bei dieser Kleidersammlung, weil du denkst, du möchtest an diesem Morgen da sein, damit jemand von unserer Gemeinde hier ein Bild abgibt von dem, was Gott ist, was Gott empfindet, der die Leute freundlich begrüßt, der ihnen Danke sagt, der ihnen ein Stück Schokolade schenkt oder sie einlädt zu einem Kuchen in unserer Cafeteria freiwillig noch Geld zu geben, der vielleicht davon erzählt, was Gott ihm bedeutet. Stell dir vor, du hilfst in der Cafeteria, damit Menschen, die Gott noch nicht kennen, jemanden begegnen, der Gott kennt, der das Evangelium gehört hat. Oder? Versteht ihr? Wir brauchen das Evangelium, weil es geistliche Erneuerung ermöglicht. Weil es eine neue Art von Gemeinschaft ermöglicht. Weil es eine ganz andere Art von Motivation gibt. Weil es eine ganz andere Art von Freude und Freiheit und Liebe gibt. Überflüssig und veraltet ist das Evangelium nicht. Denn es zeigt uns, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Das Evangelium zeigt uns, wer wir selbst sind und was wir von Gott angeboten bekommen. Das Evangelium ermöglicht uns eine neue Beziehung zu Gott, und diese neue Beziehung zu Gott ermöglicht uns geistliche Erneuerung, den Zugriff auf wahre Quellen lebendigen Wassers. Dass wir nicht mehr in irgendwelchen Töpfen mit abgestandener Brühe von irgendwelchen Weisheiten trinken müssen, sondern aus der Quelle des Lebens schöpfen dürfen. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ja, du siehst, dass das Evangelium so wichtig ist, denn du hast selber verkündigt. Du hast selber gesagt, dass dein Reich da ist und dass du Menschen einlädst, in dieses Reich zu kommen. Herr, und du siehst, ja, dass wir das große Problem haben, dass wir eigentlich von Haus aus nicht Teil von deinem Reich sind. Und dass wir nicht einfach Kinder des himmlischen Vaters sind. Und dass wir dich nicht lieben und nicht suchen und dass wir schuldig werden. Und danke, dass wir uns dafür gar nicht mehr zu rechtfertigen brauchen. Sondern dass wir das einfach annehmen dürfen, dass du uns vergibst, dass du uns erneuerst. Danke, Herr Jesus, für das Evangelium. Danke für diesen dritten und ganz neuen Weg zu dir. Danke, müssen wir diese Welt nicht selber erfinden, selber deuten, selber festlegen. Danke, müssen wir nicht einfach nur Regeln befolgen und du bist der Schiedsrichter. Danke, dürfen wir heute, jetzt und hier dich kennenlernen. Amen.